Liebe Konfis, liebe Gemeinde, man muss sagen, es war eine besondere Konfizeit für euch. So eine verrückte, seltsame Konfizeit, weiß ich nicht, ob es die schon mal gab. Komplett von Corona, nicht bestimmt, aber doch beeinflusst. Wir konnten vieles nicht so machen, wie wir es wollten mit den Rüstzeiten. Wir hatten jetzt Gott sei Dank noch das Wochenende machen können. Manches war online oder hybrid. Dazu kommt die Klimakrise und jetzt seit einigen Wochen auch noch der Krieg in der Ukraine. Es sind besondere Zeiten, in denen wir leben, besondere Zeiten, in denen ihr konfirmiert werdet. Zeiten, in denen wir besonders einen Halt brauchen, eine echte Hilfe, echte Orientierung. Es ist gut, gerade in diesen Zeiten zu sagen, ja, ich bekenne mich zu Jesus Christus. Ich will als Christ leben. Darin finde ich Hoffnung, darin finde ich Halt, darin finde ich meine Orientierung in diesen verrückten Zeiten. Ihr habt euch einen Konfispruch ausgesucht, quasi so ein Motto für euren Lebensweg, der euch Halt und Orientierung geben will auf dem Weg der Nachfolge mit Jesus Christus. Melissa, du hast dir ausgesucht den Psalm 91, Vers 11. Denn er, Gott, hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Der Psalm 90, den haben wir gebetet, viel in dieser Zeit, weil er sogenannte Corona-Psalm ist. Ich erinnere mich noch, vor 2 Jahren haben wir ganz viel über diesen Psalm gesprochen und ganz viel diese Worte des Psalms gebetet. Dieses Wort ist eine besondere Zusage für dein Leben, ein Wort, woran ich mich wirklich festhalten kann. Dieses Wort aus dem Gebetbuch der Bibel, aus dem Psalm, Gott und seine Boten, er wird dich behüten auf deinen Wegen, hebräisch shamar, das heißt auch bewachen, auf dich achten, er wird dich verteidigen vor allen seltsamen, bösen Angriffen. Wir haben im Februar beim Konfi-Wochenende für uns überlegt, wer ist Gott eigentlich für uns? Ja, ihr erinnert euch mit dieser Wortwolke. Es gab verschiedene Begriffe, verschiedene Namen für Gott. Und wir haben mal geschaut in der Gruppe, wer ist Gott für uns? Welche Bezeichnung für Gott ist euch wichtig geworden? Die häufigsten Nennungen der gesamten Konfi-Gruppe waren: Gott ist der Beschützer und der barmherzige Helfer. Er ist der Schöpfer und Herr. Er ist der Vater und der Freund. Ich finde, mit diesem Bild von Gott kann man leben. Ja, Melissa, Gott ist einer, der für dich sorgt, der sich um dich kümmert und der dich behüten will. Ich mache aber dir den Hinweis, es reicht nicht, das zu wissen. Der Hinweis ist für uns alle wichtig. Es reicht nicht zu wissen, dass da noch Gott da ist. Entscheidend ist, dass ich darauf vertraue, auf ihn setze und mit ihm lebe. Ich muss nie allein bleiben mit meinen Sorgen, mit meinem Leben. Er, Gott, versorgt mich echt. Ein kleines Gedicht von Eckhard Bücken macht das deutlich. Da heißt es: Alle eure Sorgen heute und morgen bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. Ihr seid geborgen heute und morgen. Alle eure Sorgen bringt vor ihn. Alle eure Zwänge, Weite und Enge, bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. Was euch bedränge, Weite und Enge, all eure Zwänge bringt vor ihn. All eure Sorgen, Freuden und Fragen bringt vor ihn, bringt vor das Kreuz. Jesus wird tragen, Freuden und Klagen, all eure Fragen bringt vor ihn. Das gilt für uns alle. All unsere Fragen, all unsere Sorgen, all unsere Sünden haben genau einen Platz, nämlich am Kreuz. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Melissa, ich wünsche dir, dass dieses Wort dich begleitet dein Leben lang. Wir haben Gott sei Dank noch ein zweites Bibelwort heute, Leon. Auch aus dem Alten Testament vom Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ein starkes Wort. Der Adler ist ein Sinnbild für Kraft und Stärke, für Überlegenheit und scharfes Sehvermögen. Der Adler ist der Meister der Thermik, des majestätischen Segelns und des zielgenauen Herabstürzens nahe an der Geschwindigkeit des freien Falls. Wir sind heute den Anblick von Flugzeugen gewöhnt. Aber hätte man früher den Menschen erzählt, dass da ein tonnenschwerer Stahlvogel in der Luft getragen wird, das hätte keiner geglaubt. Worauf es beim Fliegen wirklich ankommt, das Vertrauen, dass die Luft trägt, dass da eine unsichtbare Kraft ist, die das Flugzeug in der Luft hält. Auf dieses Vertrauen, Leon, kommt es auch beim Glauben an. Dass Gott wie eine unsichtbare Kraft ist, die dich trägt, selbst wenn uns immer wieder mal Lasten niederdrücken wollen. Im echten Vertrauen auf Jesus wird uns die Kraft geschenkt, die uns emporzieht. Eine Kraft, die uns trotz aller Müdigkeit beflügelt, die uns aus der Not emporzieht. Vielleicht ist Gott auch wie die Luft. So wie die Luft den Adler trägt, so trägt Gott dich. Unsichtbar, aber mit echter Kraft. Aber dass die Luft dich trägt, dass die Luft uns trägt, das merke ich erst, wenn ich losfliege. So ist es auch mit Gott. Dass Gott dich trägt, dass Gott da ist, dass es stimmt, das merkst du erst, wenn du losfliegst, wenn du es wagst, wenn du vertraust, wenn du hoffst, wenn du betest. Leon und wir alle sind heute ermutigt. Flieg los, riskiere und vertraue auf Gott. Zwei Bibelworte und jetzt kommen noch zwei, vielleicht praktische Beispiele, wie das gehen kann. Wie geht das? Höre diese Geschichte. Es war einmal ein Junge, der war mit nur einem Arm auf die Welt gekommen. Der linke fehlte ihm. Nun war es so, dass sich der Junge für Judo interessierte. Er bat seine Eltern so lange darum, in den Sportverein gehen zu können, bis sie nachgaben, obwohl sie überhaupt gar keinen Sinn darin sahen, dass er mit seiner Behinderung diesen Sport wählte. Der Trainer, bei dem der Junge lernte, brachte ihm einen Griff bei. Einen einzigen, und den sollte der Junge immer wieder und immer wieder trainieren. Nach ein paar Wochen fragte der Junge, sollte ich nicht noch andere Griffe lernen? Nein, antwortete sein Lehrer, das ist der einzige Griff, den du beherrschen musst. Obwohl der Junge das nicht verstand, trainierte er weiter. Irgendwann kam sogar das erste Turnier. Zu seiner Verblüffung gewann der Junge die ersten Kämpfe. Mit den Runden steigerte sich auch die Fähigkeit der Gegner. Er schaffte es sogar bis ins Finale. Aber dort stand er einem Jungen gegenüber, der viel größer, älter und kräftiger war. Er hatte auch viel mehr Erfahrung. Einige wollten diesen ungleichen Kampf ehrlich gesagt absagen. Auch der Junge zweifelte, ob er eine Chance überhaupt haben würde. Aber sein Trainer, er bestand auf diesen Kampf. Dann ging es los. Und im Moment einer Unachtsamkeit seines Gegners, im Moment einer Unachtsamkeit des Gegners gelang es dem Jungen, seinen einzigen Griff anzuwenden. Und mit diesem gewann er zum Erstaunen aller. Auf dem Heimweg sprachen Trainer und Schüler über den Kampf. Der Junge fragte, wie war es denn möglich, dass ich mit nur einem einzigen Griff das Turnier gewinnen konnte? Das hat genau zwei Gründe. Erstens, der Griff, den du beherrschst und den du immer und immer wieder trainiert hast, ist einer der schwierigsten und besten Griffe im Judo. Zweitens, man kann sich gegen ihn nur verteidigen, indem man den linken Arm des Gegners zu fassen bekommt. Da wurde dem Jungen klar, seine größte Schwäche wurde zur größten Stärke. Was für ein Segen. Ich finde die Geschichte genial. Sie macht deutlich, was Paulus schreibt im 2. Korintherbrief. Gott sagt, meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Da, wo wir Schwächen haben, kann Gott, unser Trainer, was echtes Starkes draus machen. Wenn wir uns auf ihn einlassen, auf das Training mit ihm, auf die Nachfolge, auf das echte Leben mit ihm, wenn wir es wagen und ihm vertrauen, kann Gott aus euch, aus uns etwas Großes machen. Das war die erste Geschichte. Und zweitens, wie kann es praktisch werden? Es geht ja nun nicht darum, dass wir irgendwie unseren Mitmenschen umlegen oder das ist nicht Sinn der Sache. Ich will euch etwas schenken heute. Ist gestern angekommen, ich bin sehr dankbar. Ein Turnbeutel, eine kleine Tasche. Da steht was drauf, könnt ihr es erkennen? Zum Beispiel? Gut, lesen ist schon mal da. Eine Abkürzung für den englischen Satz, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? In meiner Jugend waren Armbänder mit diesen vier Buchstaben voll im Trend. Hatte fast jeder Christ, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, vielleicht ein bisschen weniger. Dahinter steckt die Idee, dass so ein Band oder so ein Beutel mich erinnert, dass ich bei all dem, was ich tue, frage, wie Jesus in dieser Situation reagieren oder handeln würde. Als Konfis, als Konfirmierte habt ihr also ab jetzt immer Jesus mit im Gepäck. Beziehungsweise er hat euch im Gepäck. Denn noch viel wichtiger als das, was Jesus tun würde, ist das, was Jesus getan hat. Viel wichtiger, als dass du Jesus irgendwie imitierst, ist das, was Jesus getan hat. Was hat Jesus getan? Er hat euch wunderbar gemacht. Er hat dich, er hat uns wunderbar geschaffen. Heute ist Palmsonntag. Der König zieht ein, wir haben es vorne in dem Lied gehört, das war wunderbar. Diese Woche ist Karfreitag und wir feiern Ostern. Das ist das Entscheidende, was Jesus getan hat für uns Menschen, für dich und für mich. Er ist gestorben für meine Schuld, für meine Sünde. Er ist auch gestorben für all das Leid, für all die Angst. Jesus ist auferstanden, um echtes Leben, um echte Hoffnung zu schenken. Das kann ich nicht nachmachen und das muss ich auch nicht nachmachen. Jesus ist viel mehr als ein moralisches Vorbild. Er ist der König, er ist der Erlöser, der Befreier, er ist der Herr. Wenn das klar ist, wenn ich in seiner Nachfolge stehe, dann ist es auch gut, dass ich mich im Alltag an Jesus orientiere. 1. Petrus 2, da heißt es, dazu hat Gott euch nämlich berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. Ja, wir sollen ihm nachfolgen, natürlich. WWJD heißt dann vielleicht auch Walk with Jesus Daily. Also sei täglich mit Jesus unterwegs. In der Bibel finden wir viele Geschichten, wo Jesus zu einfachen Fischern oder ganzen Gruppen sagt, komm, folgt mir nach. Es geht nicht darum, dass wir wie zu Palmsonntag am Rand stehen und Jesus zujubeln, brav auf unseren Plätzen sitzen und sagen, ja, prima, Jesus ist perfekt, super. Jesus braucht keine Bewunderer und keine Fans. Jesus sucht Nachfolger. Jesus sucht Leute, die mit ihm Leben teilen, die Gemeinschaft haben. Komm und folge mir nach. Jesus lädt dich ein, auch wenn du schon lange älter als Konfirmand bist. Er lädt uns ein, mit ihm zu kommen, von ihm zu lernen. Denn das ist eine Einladung, die das Leben vieler Menschen grundsätzlich verändert hat und verändert. Für manche Menschen bedeutete das, als Märtyrer zu sterben für seinen Glauben. Für andere ein Leben im Kloster zu führen. Für manche bedeutet es, konfirmiert zu werden. Und für manche Leute bedeutet es, sich im Alltag immer wieder zu fragen, wie Jesus sich verhalten würde. Jesus sagt in Johannes 13, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch tut, was ich für euch getan habe. WWJD, was würde Jesus tun? In Situationen des Alltags dürfen wir uns immer wieder erinnern. Ich kann mich orientieren an dem, wie Jesus handeln würde. Wir Christen handeln nach anderen Mustern. Es geht nicht um mich oder meinen Vorteil, sondern wie kann ich konkret im Leben, im Alltag Gott und meine Mitmenschen lieben. Liebe Konfis, darum geht's. Die Konfisprüche im Herzen, den Turnbeutel auf dem Rücken, ihr habt Jesus im Kreuz. Jesus gibt dir Rückenstärkung und Rückenwind, mit ihm zu leben und so wie er zu leben. Er hat eure Sorgen und eure Sünden am Kreuz getragen. Er trägt euch, er kümmert sich um euch und er segnet euch. Amen.